Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 88 von Alles Coin, nichts muss. Julius, ich bin überwältigt tatsächlich. Wir haben letzte Woche hier ganz groß Gewinnspiel angekündigt oder unsere Adventsaktion. Und ich bin echt überwältigt, bei wie vielen Leuten wir der Top-Podcast sind und wie viele Leute wir tatsächlich aktivieren konnten, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Was sagst du?
Ja, sehr positiv überrascht und vor allem auch positiv überrascht, wie sich das zwischen Twitter und Instagram aufgeteilt hat. Ich glaube, es war ungefähr 50-50. So, wenn wir es mal, also die Hörerfragen kommen zu, ja, wahrscheinlich 95% über Instagram und wir haben aber wahrscheinlich auch eine Audience, die auf Twitter aktiv ist, ja, finde ich,
ja,
und von daher sehr sympathisch.
Und die sind tatsächlich scheinbar nur aktiv, wenn sie einen Ledger gewinnen können, weil das war ja so ein bisschen die Sache, die wir in Aussicht gestellt haben. Also für die Leute, die letzte Folge nicht mitbekommen haben, wir haben uns gedacht, dass wir im Advents-Special so ein bisschen versuchen, jede Woche etwas zurückzugeben. Du hattest mit der June von Ledger gesprochen. Die hatte uns freundlicherweise 4 Stück zur Verfügung gestellt. Wir machen jede Woche eine Aktion. Man muss eine Kleinigkeit dafür machen und dann hat man die Chance, ein so ein Ding zu gewinnen. Konkret war es letzte Woche so, dass wir belohnt haben, wenn wir bei Spotify unter den Top-Podcasts waren und ein Screenshot davon auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn oder auf, wie gesagt, der Plattform eurer Wahl, wo wir irgendwie so ein bisschen aktiv sind und es dann auch sehen, gepostet wird. Und das haben sehr, sehr viele Leute gemacht. Wir haben tatsächlich gerade den Zufallsgenerator angeschmissen und haben ausgelost. Du hattest gerade schon gesagt, dass es 50-50 verteilt war zwischen Instagram und Twitter. Und diese Woche hat tatsächlich eine Instagram-Nutzerin gewonnen. Surfer-des-Sandsturms. Ich werde das Ganze auch an dem Samstag, wo die Folge hier rauskommt, dann nochmal posten, die Person verlinken. Die soll sich dann bitte einfach in den DMs bei uns melden. Also über den Instagram-Account gehe ich mal davon aus. Kann sie auch gerne bei Twitter machen, aber dadurch, dass es jetzt auf Instagram war, gerne einfach schreiben, die Adresse, dann schicke ich das gute Stück raus. Genau, und dann hätten wir das für diese Woche geklärt. Wir haben jetzt aber natürlich schon ein paar wütende Nachrichten bekommen von Hörern, die uns auf Apple folgen und die natürlich bei dem Spotify Wrapped schlecht mitmachen können, weil sie da so original 2 Minuten Listening Time haben oder sowas. Und wir hatten ja so ein bisschen angekündigt, dass wir sagen, hey, auch die Apple-Nutzer kriegen ihre Chance. Was haben wir uns da ausgedacht, Julius?
Genau, auf Apple machen wir das Ganze so. Wir versuchen ja schon immer dazu, oder Flo versucht ja immer schon fleißig zu motivieren, Kommentare oder Reviews zu hinterlassen. Und wir nehmen das jetzt nochmal zum Anlass, vielleicht die Motivation nochmal etwas zu steigern. Von daher hinterlasst uns doch in den kommenden Tagen ein Review auf Apple zu dem Podcast und schickt uns am besten kurz einen Screenshot davon. Dann wissen wir auch, sag ich mal, mit wem wir sprechen oder wen wir auslosen. Und genau, das ist quasi die Aufgabe für kommende Woche. Ich würde sagen, Deadline ist wieder der Donnerstagabend oder Donnerstagnachmittag, wie auch immer. Und dann wird jetzt in der kommenden Woche das nächste Ledger-Device unter allen Apple-HörerInnen ausgelost.
Korrektamente. Man muss halt dazu sagen, dass wir Apple Reviews erst ein paar Tage später sehen. Ich glaube, da sitzt dann irgendeine arme Person bei Apple, die sich das alles anschauen muss und diese Sachen erst freigeben muss. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr einmal diesen Screenshot vielleicht an unseren Instagram-Account, an unseren Twitter-Account oder sowas schickt, damit ich hier wieder die Liste vorbereiten kann. Wie wollen wir damit umgehen, dass Leute vielleicht uns schon eine Review gegeben haben und jetzt halt nicht doppelt reviewen können? Das wäre bei Wrapped ja theoretisch möglich gewesen. Wie wollen wir das machen, Julius?
Gute Frage, ja. Das Problem ist, wir können es nicht nachvollziehen. Also ich kann ja jetzt irgendeinen Review screenshotten.
Also ich sag mal so, das stimmt. Aber ich sag mal so, wenn irgendjemand sich
sprechen sollen.
Ja. Ich würde es mal so machen, dass wenn sich wirklich jemand die Mühe macht und in seinen Apple-Account, weil ich glaube, wenn du deine Apple-ID einmal nachguckst und siehst, wo du Reviews hinterlassen hast, dann kannst du es sehen. Und wenn wir dann halt quasi aus diesem Apple-Interface, dass es halt eine bestehende Review ist, die Person halt schon vor Wochen oder Monaten abgegeben hat und das halt quasi nicht einfach nur den Apple-Podcast-Player ab screenshottet, sondern halt irgendwie in den Apple-ID-Account geht und man sieht es da, dann würde ich das auch noch gelten lassen.
Okay.
So, Vorschlag zu Güte.
Nicht rein kann.
Und das ist, Einsendeschluss ist der Donnerstag um 20 Uhr. So, jetzt haben wir Housekeeping genug gemacht. Lass uns in die Folge starten, auch ein bisschen inhaltlich für die Leute, die sagen, ich habe eh schon 20 Ledgers rumliegen, ich brauche kein weiteres. Für die haben wir natürlich auch noch ein paar Themen vorbereitet. Und ich würde tatsächlich mal den Auftakt machen, nachdem du mir letzte Woche hier ja vorgeworfen hast, wo ich über Sam Bankman-Fried gesprochen habe und sein Knastleben, dass ich der Bildjournalist von uns beiden bin. Soweit ist es tatsächlich noch nicht gekommen, aber ich dachte mir trotzdem, dass ich meinem Ruf treu bleibe und eine neue Rubrik in diesem Podcast einführe. Und zwar Flo's Kuriositäten-Ecke, wo du dann jede Woche vielleicht ein paar Minuten darüber abkotzen kannst, dass ich eher Entertainment mache, als hier irgendwie fachlich was beitrage. Aber es wird alles crypto-related sein und wir gucken mal, wie die ganze Nummer ankommt. Die erste Sache, die ich für dich mitgebracht habe, ist tatsächlich eine Nummer, die diese Woche, und das ist gar nicht so kurios, ich verspreche, dass der zweite Case ist, den ich mitgebracht habe, noch viel kurioser ist, aber den anderen, den ich habe, ist, dass wir diese Woche im Crypto-Space ein Geburtstagskind hatten. Kannst du dir vorstellen, welches das war?
Nee. Also, es gibt ständig wahrscheinlich irgendwelche Geburtstage, von daher, ich weiß es tatsächlich nicht, nee.
Der Vater aller Meme-Coins, aka Dogecoin, ja. Ist 10 Jahre alt geworden, und zwar am Nikolaus. Und man muss auch dazu sagen, Flo's Kuriositäten-Ecke ist diese Woche so ein bisschen einfach von Milk Road abgekopfert. Ich versuche in den nächsten Wochen da auch noch ein paar mehr Newsquellen anzuzapfen. Aber tatsächlich habe ich da gelesen, dass Dogecoin 10 Jahre alt geworden ist und innerhalb der ersten 2 Wochen, das war mir zum Beispiel unbekannt, 300% zugelegt hat, soweit so gut, das ist jetzt halt ein Meme-Coin, ne? Der schießt durch die Decke, aber sogar mehr Transaktionen als Bitcoin hatte in diesen 2 Wochen, wo ich mir so denke, krass, wie kann das passieren? Einordnung von dir kann gleich folgen. Zwischenzeitlich, und das Ganze wird nämlich noch getoppt, zwischenzeitlich hatte der Dogecoin sogar mehr Transaktionen als alle anderen Kryptowährungen zusammen und die ganze Nummer kommt heute auf eine Marktkapitalisierung von 14 Milliarden US-Dollar. Deshalb vielleicht für dich auch nochmal so ein kleines Ratespiel, damit du es auch ein bisschen spannend hier hast. Kannst du dir vorstellen, auf welchem Platz das Dogecoin liegen würde in Deutschland, wenn es eine Company wäre von der Marktkapitalisierung?
Ich dachte, du wolltest jetzt wissen, welche, also auf CoinMarketCap, welche Nummer das ist. Das wüsste ich nämlich, weil ich habe jetzt diese Woche gesehen, dass Bonk Dogecoin geflippt hat. Marktkapitalisierung Deutschland, absolut keine Ahnung.
Auch gar keine Gefühl dafür. Dann musst du Zufallsgenerator anschmeißen.
50.
Gar nicht so schlecht, Kollege, gar nicht so schlecht. es ist Platz 37 direkt hinter der Commerzbank und vor Rheinmetall.
ich würde behaupten, aber nee, Postbank war das mit der schlechten IT. Ne? Ich würde sogar, ein Doge kann ja wahrscheinlich bessere IT-Infrastruktur als die Postbank. Ja, aber gut.
Also ich fand es auf jeden Fall eine krasse Nummer. Ich habe es hier eigentlich eher mitgebracht, wie gesagt, damit wir erstens ein bisschen was zum Schmunzeln haben und zweitens, dass ich halt echt nicht wusste, dass so ein Meme-Coin mehr Transaktionen hatte als eigentlich der Crypto-OG.
Genau, jetzt noch kurz meine 2 Cents dazu. Dogecoin hat ja so ein bisschen 2 Leben. Also Dogecoin, wenn du gerade sagst, 10 Jahre Geburtstag. Die ersten 7,5 Jahre war, sag ich mal, das erste Leben. Und irgendwann hat Elon Musk das dann für sich aufgegriffen, so Anfang 2021. Und alles, was jetzt danach gekommen ist, ist in dieser Meme-Coin, so wie es auch jetzt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und so, das ist das zweite Leben. Weil ganz lange war das einfach, also diesen Begriff Meme-Coin gab es, glaube ich, auch am Anfang gar nicht. Sondern es war eine Bitcoin-Fork und Leute fanden das lustig. Und Leute haben das primär genutzt, um, also man konnte das meinen. Ja? Also deshalb, die meisten Leute, die wirklich viel Dogecoin halten, haben das auch gemeint am Anfang. Und am Anfang wurde das benutzt, um Tipps, also auch so quasi, man hat sich gegenseitig das geschickt, wenn man dir irgendwie Danke sagen wollte, schicke ich dir irgendwie ein paar Dogecoin oder sowas rüber. Und deshalb, ja, das war sehr früh haben Leute damit rumgespielt, aber jetzt nicht so sehr unter diesem Meme-Coin macht ein 1000x-Gedanken. Das kam dann erst alles so richtig im Frühjahr 2021 auf. Und seitdem wurde diese Kategorie der Meme-Coins auch so richtig erstmal eingeläutet und wahrgenommen. Dann gab es Shiba Inu, Floki, jetzt gibt es irgendwie in jedem Ökosystem ein Meme-Coin und sonst was. Das gab es ja davor nicht so stark. Von daher, ja, hat eine lange Historie. Ich fand es tatsächlich das, wie es Leute am Anfang benutzt haben, fast noch cooler. Wirklich als so ein Community-Coin. Als jetzt heute ist es irgendwie so, weiß ich nicht.
Aber, ein bisschen Elon Musk. Aber hatte dieses Ding tatsächlich irgendeinen Purpose? Also ohne dass, ja okay, die Leute fanden es witzig, aber okay, es sollte jetzt nicht die Welt revolutionieren.
Nein. Zero Purpose. Aber man hat da dort gesehen, und deshalb glaube ich auch, dieses Thema ist Memecoin ja so relevant, weil du hast ja gesehen, okay, es gibt irgendwie einen, Leute schreiben dem Ganzen einen Wert zu, einfach nur, weil es halt irgendwie Teil der Community ist, also so for the culture mäßig. Und es muss nicht irgendeine Roadmap oder irgendeinen großen Purpose geben. Es kann einfach nur existieren und Leute finden das cool. Genauso wie gewisse NFT-Kollektionen existieren und Leute identifizieren sich vielleicht zum gewissen Grad damit und wollen es deshalb halten irgendwie.
Okay, wild. Ich bin auf jeden Fall wieder begeistert, wie du hier versuchst, also ein bisschen historischen Kontext auch in meine Kuriositäten-Ecke reinzubringen. Das finde ich total klasse. Die zweite Sache, die ich für dich diese Woche mitgebracht habe, ist zuallererst mal eine Frage. Hast du schon mal was von Carl Eric Rinch gehört?
Nein.
Dieser Kerl macht gerade so ein bisschen Schlagzeilen, weil er sich mit dem Streaming-Giganten Netflix vor Gericht rumprügelt. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum erzähle ich das in einem Krypto-Podcast? Pass auf, hier kommt die Story, hat auf jeden Fall was mit Krypto zu tun. Und zwar dieser Carl Eric Rinch hatte die Idee für eine Sci-Fi-Serie namens Conquest und ist damit halt rumgegangen und hat groß um die Gelder der großen Streaming-Riesen gebuhlt. Also quasi Hulu, Netflix, HBO waren eigentlich alle interessiert. Netflix hat dann den Zuschlag bekommen und hat gesagt, hier, lieber Eric, fang doch mal bitte an, diese ganze Serie zu produzieren. 16 Monate später und 44 Millionen Budget, die da reingeflossen sind später, während er um die ganze Welt getourt ist und versucht hat, verschiedene Szenen zu drehen, war die Show immer noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Also was hat der gute Eric gemacht? Er ist losgegangen, ist zu Netflix gerannt und hat gesagt, pass mal auf, Leute, wir haben jetzt da eine ganze Menge Kohle versenkt. Ich bräuchte mal noch ein paar Dollars, um das ganze Projekt fertig zu bekommen. Ne? Netflix erstmal so ein bisschen rumgezickt, gesagt, naja, aber ist ja anders als vereinbart. Hier machen wir aber, hier hast du nochmal 11 Mille unter einer Bedingung. Bitte, bitte stell doch damit wirklich die Show fertig. Er hat gesagt, alles klar, mache ich. Hat er nur nicht gemacht. Weil was er stattdessen mit der Kohle gemacht hat, ist erstmal angefangen in den S&P 500 und irgendwelche Pharma-Companies zu investieren. Ich glaube, so rund 6 Millionen waren es. Es gab nur ein Problem, der Gesamtmarkt ist irgendwie nicht so richtig dolle gelaufen. Und dementsprechend waren seine 6 Millionen, die er da investiert hat, kurz vor Ablauf der Frist eigentlich sehr viel weniger wert. Er hatte ja aber noch so 4 bis 5 Millionen rumliegen und hat sich dann gedacht, na okay, was ist das einzig Rationale, was ich machen kann, um jetzt aus dieser Klemme rauszukommen? Man könnte jetzt denken, er macht die Show fertig. Nee, hat er nicht gemacht. Er hat die 4 bis 5 Millionen genommen und alles in Dogecoin geballert, was dazu geführt hat, dass der gute Mann sogar einen richtig guten Tag hatte, weil Dogecoin aus irgendeinem Grund mal wieder einen Hype-Cycle hatte, das ganze Ding gestiegen ist. Das ganze Investment stieg von den 4 bis 5 Millionen, die am Anfang da waren, auf 27 Millionen. Und der gute Karl hat sich gedacht, geil, nehme ich, hat outgecashed. Jetzt könnte man ja denken, Happy End, ne? Geschichte zu Ende, alle sind glücklich und er stellt die Show fertig. Ja, hat er nicht gemacht. Sondern er hat die Kohle auf den Kopf gekloppt. So hat er angefangen, Luxusuhren zu kaufen, Designerklamotten zu kaufen, ein Ferrari und sage und schreibe nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern 5 Rolls Royce hat er sich von der Kohle gekauft. Jetzt könnte man ja denken, ja okay, kein Wunder, dass er jetzt von Netflix verklagt wird und halt irgendwie die sagen so, ey Mann, wo ist meine Kohle, Leute? Clou an der ganzen Geschichte ist aber, dass nicht Netflix ihn verklagt, sondern er verklagt jetzt Netflix. Und zwar, weil Netflix natürlich irgendwie gesagt hat, du bist doch nicht mehr ganz dicht. Wir stellen die Finanzierung für dieses ganze Showprojekt, was es ja am Rande auch noch gab, ein. Und jetzt sagt er halt, daraus sind ihm irgendwie Schäden entstanden etc. pp. Und jetzt streiten die sich vor Gericht. Ich dachte, das ist, man lernt nicht besonders viel daraus. Ich finde, es ist einfach trotzdem einfach eine kuriose Geschichte und ich wollte sie hier an dieser Stelle mit dir teilen. Wie gesagt, Credits gehen an Milk Road, wo ich das ganze Ding gefunden habe. Aber deine Gedanken dazu?
Er ist tatsächlich sehr absurd. Ich habe ein Pendant dazu aus der Kryptowelt. Der fällt leider, ich habe gerade überlegt, mir fällt der Name nicht ein. Es gab letztes Jahr oder vor 2 Jahren ein Team, die geraced haben, und hatten dann irgendwie, weiß nicht, signifikante Mengen an ETH, also ich glaube auch Millionenbeträge, in ihrer Treasury liegen. Und die Jungs haben dann überlegt, dass sie ein bisschen Daytrading damit betreiben und haben alles verzockt. Und dann irgendwann war die Treasury weg. Und dann gab es irgendwie so ein Post, ja, yeah, we fucked up. Und die bauen jetzt aber irgendwas Neues. Also da gab's so ein halbes Happy Ending, aber solche Beispiele gibt es auch aus der Kryptowelt. Ja, was soll man sagen?
Zocker werden auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Geschichte. Aber eine andere Nummer, und ich glaube, damit bewegen wir uns so ein bisschen aus der Kuriositäten-Ecke heraus, ist, du hast mich diese Woche auch darauf hingewiesen, dass Coinbase eine große Werbekampagne gestartet hat. Und zwar in Form von halt klassischen TV-Ads, die halt so ein bisschen Storytelling machen. Und meintest, ich soll mir das mal angucken. Und genau das habe ich gemacht. Und darüber würde ich ganz gerne mit dir sprechen. Und warum ich mit dir darüber sprechen will, weil es klingt jetzt erstmal nach Werbung und wir sind kein Marketing-Podcast und so weiter und so fort. Aber ich würde einmal kurz Setting the Scene machen, damit alle Hörer hier abgeholt werden, was in dieser Werbung überhaupt stattfindet. Und dann würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Und zwar, man muss dazu sagen, es ist Storytelling-technisch echt richtig gut gemacht. Ne? Also dieser Werbespot geht so etwa, also einer von denen geht so etwa eine Minute. Und in einem dieser Werbespots wird zum Beispiel das Leben einer Frau geschildert. Von der Geburt an bis in ihre, ja, sag ich mal, Anfang 30er, Mitte 30er, ich weiß es gar nicht so genau. Und es geht halt so irgendwie, dass die Mutter anfängt, dem Kind zu erzählen, während es sie als Baby noch auf dem Arm hat, hey, es gibt da ein System. Und dann fängt dieses Mädchen an, während es älter wird, das System so ein bisschen zu erklären. Es geht um Zahlen, es geht um Numbers, es geht darum, dass du in der Schlange stehen musst und warten musst. Und dann wird sie halt älter, sie soll gute Noten erzielen. Dann auf einmal wird ihr erzählt, debt is good, weil sie will ja aufs College gehen und good debt ist noch besser und so weiter und so fort.
Also Schulden.
Ja, genau, sorry. Dann will sie ein Haus kaufen und eine Familie gründen, hat aber Angst, geht das überhaupt beides? Dann ist sie halt beim Immobilienmakler, der sagt ihr, ja, ein Haus ist viel zu teuer. Dann sagt ihr der Vermieter, ja, Miete ist eigentlich viel zu teuer. Dann sagt ihr so ein Car-Dealer, ja, der Preis von gebrauchten Autos ist genauso teuer wie von neuen Autos. Es ist alles ein bisschen weird, aber es ist so. Und auf einmal gibt es so einen Cut zu einer Nachrichtensendung, wo es einfach komplett ruhig wird und die Reporterin sagt, Breaking News, everything is terrible. So, und der Slogan oder die Kampagne, unter der das läuft, ist, bloß weil du in ein System geboren wurdest, heißt es nicht, dass du mit diesem System leben musst. Also Storytelling-technisch echt 1+ mit Sternchen haben die Leute von Coinbase wirklich richtig geile Arbeit oder die Agentur, die es gemacht hat, whatever. Wirklich eine coole Nummer. Was ich mich aber so ein bisschen gefragt habe, ist, was soll mir diese Werbung jetzt eigentlich sagen? Also es klingt halt so ein bisschen, als wenn, oder es suggeriert, als wenn die Blockchain der Heilsbringer für alles wäre. Ne? Wenn wir die Blockchain hätten, dann würden wir im Schlaraffenland wohnen und uns fliegen die gebratenen Tauben ins Maul und auf den Bäumen wächst das Geld. Und da frage ich mich so ein bisschen, naja, wenn alles im Überfluss da ist, also wie verhindert oder wie sorgt die Blockchain dafür, dass keiner mehr von uns arbeiten muss und all diese Probleme, die da so ein bisschen skizziert werden, in diesem Werbespot wirklich gelöst werden? Oder ist das einfach nur Storytelling und ich soll das alles nicht so ernst nehmen?
Genau, ich glaube, du beantwortest dir schon selber. Ich würde es nicht so ernst nehmen, aber ich glaube, was sie ja damit zum Ausdruck bringen, ist so ein bisschen, ja, dass du quasi nicht alles so immer so hinnehmen musst und natürlich der Bezug aufs Finanzsystem, der das natürlich so ein bisschen revolutioniert wird gerade, oder vielleicht ist das noch ein großes Wort, aber es könnte durch Blockchain-Tech und dezentrale Systeme über die nächsten Jahre, Jahrzehnte stark revolutioniert werden. Und positioniert sich natürlich Coinbase sehr stark. Und ich glaube, das ist halt zum einen einfach super Storytelling, so ein bisschen, ich glaube, da fühlt sich jeder abgeholt, ich glaube, jeder ist schon mal irgendwo an den Punkt gekommen und gesagt dann, hey, warum ist das eigentlich so und warum kann man das nicht anders machen? Und die Antwort ist dann meistens, ja, weil es schon immer so war. Und ich glaube, da kann sich jeder irgendwo zu relaten aus unterschiedlichen Situationen im Leben. Von daher, das ist, glaube ich, schlau gemacht. Ja, genau, so ein bisschen diesen Think outside the box und wir sind hier dein vertrauter Partner auf diesem Weg. Ich finde tatsächlich, also die ganzen Werbespots, die machen, sind eigentlich super vom Storytelling. Ich fand die letzte Kampagne, die sie gemacht haben, noch besser, weil das hatte stärker den Bezug aufs Finanzsystem. Da ging es darum, hey, ich will irgendwie Geld ins Ausland schicken, dann sagt jemand, ja, dauert irgendwie eine Woche und kostet irgendwie $50. Also, hey, ich will ein Darlehen aufnehmen aufzunehmen und irgendwie mein Haus zu finanzieren. Ja, 8,5% Zinsen. Und so lauter so Absurditäten des aktuellen Finanzsystems, wo für mich der Bezug viel klarer ist, wie die Blockchain oder Blockchain-enabled, ein Blockchain-enabled Finanzsystem das effizienter, günstiger, schneller und besser machen kann. Das jetzt hier, dieser Werbespot ist eher so der Moonshot, das ganz, die ganz große Geschichte zu erzählen. Ja, ich finde es, ich glaube trotzdem, dass sie damit auf jeden Fall auf offene Ohren stoßen und ja, und vielleicht ist es auch schlau, sich so ein bisschen, also ne, es ist halt, ich glaube, es wird nirgendwo das Thema Blockchain oder Krypto oder sonst was erwähnt, sondern es geht darum, hey, glaubst du, dass das System, so wie es jetzt läuft, irgendwie nicht ganz richtig ist und dass man vielleicht auch mal irgendwie was anders machen muss? Und da sagt jeder erstmal ja. Also unabhängig davon, ob es um Finanzen oder sonst was geht. Und ich glaube so diese, weißt du, du schaust den Werbespot und denkst irgendwie, ja Mann, so ist es. und ich glaube, dann hast du schon den Buy-in, ne? Und ich glaube, das ist gar nicht so blöd vielleicht. Aber gut. Viel mehr Gedanken habe ich dazu auch nicht. Ich habe es auch gesehen, ich habe es mir auch gedacht, so ein bisschen wie du, okay, das ist jetzt schon so die ganz, ganz große Geschichte, die hier erzählt wird. Aber vielleicht funktioniert das. Jetzt bin ich zu wenig Marketer, um das beurteilen zu können.
Also ich glaube auch. Ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, von wegen, du motivierst halt die Leute, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was in diesem System unter Umständen ein bisschen Friktion hat oder nicht so gut funktioniert. Und dann halt die Motivation, halt zu sagen, hey, ich muss das nicht akzeptieren, sondern ich muss an Lösungen arbeiten, damit das System besser wird. Und das muss nicht zwangsläufig immer die Blockchain sein, weil es halt ja auch da gar nicht erwähnt wird. Nur die Sache, die ich halt so ein bisschen hatte, ist, dass ich sage, mir ist schon klar, was da vermarktet werden soll. Und ich denke mir halt so, auch die Blockchain wird ein Haus nicht günstiger machen. Also ich verstehe, dass dann Finanzierungskonditionen vielleicht günstiger sind und vielleicht auch andere Leute überhaupt erst gefundet werden, die sonst von einer klassischen Bank vielleicht gar kein Funding bekommen würden, um ein Haus zu kaufen. Aber das Ding ist halt, selbst wenn du günstige Zinsen hast, dann schlägt sich das ja meist in den Häuserpreisen nieder. Ne? Also wir kommen aus einer quasi Nullzinspolitik und du konntest Häuser für, weiß ich nicht, 2% finanzieren. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass, weiß ich nicht, die Häuserpreise raketenmäßig in den Himmel geschossen sind. Also ich glaube, da muss man halt einfach so ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Blockchain irgendwann mal vielleicht Gänge zum Amt obsolet macht oder einen Großteil der Gänge zum Amt obsolet macht und dass es da wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Effizienzgewinne gibt, aber da an der Stelle halt auch, naja, viel Storytelling. Hatten wir ja schon gesagt. Andere Sache, über die ich mit dir auch noch quatschen wollte, ist so ein bisschen, wir waren hier gerade im Vorgespräch und unser Audio-Producer, also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, weil der gute Domi, ne, der hier immer ganz fleißig die Folgen schneidet und uns auch während der Aufnahme immer zuhört, du hattest ihn gefragt, hey, wie schaut's denn aus? Hast du schon FOMO? Jetzt, wo der ganze Markt irgendwie krass durch die Decke geht, du hörst ja hier zu, du sitzt ja eigentlich an der Quelle, hast du schon investiert und wie läuft's? Und Domi meinte dann halt so ein bisschen niedergeschlagen, ja, also ich glaube, es gibt 3 Coins, die dieses Jahr abgeschmiert sind und ich habe genau die gekauft. Also tatsächlich dieses Jahr so ein bisschen noch im Minus. Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Deshalb auch an unsere Hörer, lasst ein bisschen Liebe für Domi da. Aber wie denkst du darüber, Julius? Also was ist es Pech, dass man in diesem Krypto ja auch Geld verlieren konnte? Woher kommt's? Und was hast du so als Marktupdate mitgebracht?
ist es Pech? Ja, weiß ich nicht, müssten wir jetzt im Detail verstehen, was für Investments das waren, woran es gelegen hat. Ich meine, grundsätzlich, also wofür wir hier plädieren oder wofür ich, glaube ich, oftmals plädiere, ist, wenn man sich nicht sehr tief mit dem Markt beschäftigt, sollte man die, in Anführungszeichen, Blue Chips kaufen. Also das ist keine Finanzberatung, aber ich glaube, wenn man sich sehr, sehr wenig damit beschäftigt und einfach sagt, ich möchte irgendwie in diesen Markt involviert sein, fährt man wahrscheinlich damit am besten irgendwie die etabliertesten Coins, in Klammern, für mich sind das immer noch Bitcoin und Ethereum, so langsam mausert sich Solana auch in diese Kategorie, dass man das passiv hält, vielleicht sogar Sparding macht, jeden Tag oder jeden Monat irgendwie ein paar Euro investieren, dann wäre man auch auf jeden Fall im Plus. Ne? Also es gibt dazu auch, jemand hat es letztens berechnet, wenn du, glaube ich, irgendwie sogar im All-Time-High, also interessant, wenn du seit dem All-Time-High von Bitcoin irgendwie 10 Euro investiert hättest, selbst dann wärst du jetzt schon im Plus, ordentlich im Plus. Also da sieht man
das
wieder,
ich weiß sogar noch, wer das berechnet hat. Das hattest du nämlich, du hattest beim Fintech Triple mit dem Alexander.
Ja, stimmt,
Der hattest du einen Alex Podcast und der hat das ausgerechnet und hat dich sogar schätzen lassen, glaube ich. Und du hast gedacht, man sei noch leicht im Negativen und er meinte, nee, mein Freund, du bist ordentlich im Plus.
Ja, aber das war auch schon vor einem Monat, von daher, man ist jetzt noch mehr im Plus. Naja, auf jeden Fall, genau, also ich glaube, wir wollten ja darüber sprechen, wie man überhaupt im Minus sein kann. Wahrscheinlich, weil man doch irgendwelche Coins aus dem letzten Zeit, also das machen ja ganz viele Leute. Du 2021 irgendwie Hype, jeder spricht darüber, du kaufst irgendwas, was dir jemand erzählt, irgendwelche wilden NFTs und irgendwelche komischen Coins und dann geht irgendwie alles 80-90% runter und dann guckst du auch nicht mehr auf dein Portfolio, sondern lässt es einfach liegen und dann die werden sich wahrscheinlich dieses Jahr jetzt auch nicht besonders stark erholen. Diese Geschichte habe ich schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört, aus dem 2017er-Cycle als auch aus dem 2021er-Cycle, deshalb, das wäre so ein bisschen meine Erklärung. Ansonsten, du wolltest ja Marktupdate haben, Christmas came early dieses Jahr. Das ist der absolute Wahnsinn, wie viel Musik gerade im Markt steckt. Also wir nehmen ja wöchentlich auf, deshalb schauen wir mal auf die 7 Tage Performance Bitcoin und ETH, beide 13%, knapp 13% im Plus. Solana sogar ein bisschen mehr, ein paar andere Coins noch stärker. Ein paar Sachen haben auch ein Pullback gesehen, aber wenn wir uns jetzt mal auf die Großen fokussieren, geht das weiter sehr, sehr stark hoch und führt mich so ein bisschen auf den Punkt zurück, den wir hier vor einem Monat oder sowas, als dieser Run so richtig losging, mal besprochen haben, wo ich zu dir gesagt habe, dass es irgendwann sehr schmerzhaft wird, wenn man sidelined ist. Also wenn man eigentlich in diesen Markt investiert sein möchte, aber aus strategischen Gründen vielleicht vor 2-3 Monaten noch nicht investiert hat, weil man sich gedacht hat, okay, es geht nochmal runter auf, weiß ich nicht, $20,000 Bitcoin oder sonst was. Und dann fällt es einem sehr, sehr schwer, ich kann da sehr gut relaten, ich habe das auch schon mal miterlebt, wenn dann der Preis hochgeht und du sagst, boah, jetzt ist er jetzt schon hochgegangen, also jetzt zu kaufen ist schwierig und der geht weiter hoch und der geht weiter hoch und irgendwann kommt dieser irgendwann hält man es nicht mehr aus und dann kauft man und meistens ist es dann wahrscheinlich schon zu spät. Ich glaube, es macht es für die Leute, die nicht investiert sind, nicht unbedingt leichter aktuell. Ansonsten weiterhin sehr positives Momentum, sicherlich nach wie vor viel Spekulation rund um die Bitcoin-ETFs. Das, was ich jetzt immer wieder lese, ist zwischen 5. und 10. Januar, dass das ein Zeitraum ist, der für sehr wahrscheinlich erachtet wird. Dann stellt sich natürlich die große Frage, ist das irgendwie so ein Sell-the-News-Event oder löst das erst wieder einen richtigen Run aus? Ich bin aktuell eher im Lager, dass ich glaube, das könnte so ein Sell-the-News sein, weil jetzt aktuell schon sehr viel Spekulation da rund um dieses Event stattfindet. Aber wir werden es sehen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass wir jetzt bis zu diesem Announcement, wenn es denn wirklich im Januar, Anfang Januar kommen sollte, dass da noch weiter viel Spekulation im Markt stattfindet. Und was wir jetzt vielleicht sehen, das letzter Punkt zum Marktupdate, wir hatten jetzt wirklich eine sehr, sehr starke Bitcoin-Rallye. Wenn du dir die Bitcoin-ETH-Chart angeschaut hast, ist die extrem hochgegangen. Also Bitcoin hat ETH ganz klar outperformed über die letzten Wochen. Wenn ich jetzt einfach nur mal heute drauf schaue, ist Bitcoin leicht im Minus, ETH 4,5% im Plus. Könnte der Anfang von so einer Rotation sein, was wir in den letzten Jahren und letzten Cycles oft gesehen haben, ist, dass die Leute dann irgendwann aus Bitcoin rausgehen oder ihre Gewinne mitnehmen, in ETH reingehen oder auch in andere Assets und das könnte man jetzt über die nächsten Wochen sehen, vielleicht nochmal ein starker ETH-Move, aber ist alles Spekulation.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, in der Predictions-Folge für dieses Jahr das Flippening, oder habe ich das für die nächsten 3 Jahre predicted? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da sind wir weit weg von.
Es wird gerade schon über ein anderes Flippening. Es wird gerade schon, weil Solana so einen starken Run hat, wird jetzt schon über das Solana-ETH-Flippening diskutiert. Von daher kannst du dir damals Gedanken machen, dass vielleicht in deine Predictions. Ich habe übrigens, ich bin dieser richtig gut. Ne? Das ist ja so, bei Weihnachtsgeschenken schaffe ich es nicht. Ich nehme es mir jedes Jahr vor, frühzeitig Weihnachtsgeschenke zu organisieren. Jetzt haben wir den 8. Dezember. Ich habe schon wieder gar nichts. Das heißt, ich sehe mich schon wieder am 23. durch die Innenstadt laufen. Aber für unsere Predictions-Folge habe ich schon ein paar gute Sachen. Also, sorry an die Family, ich habe hier falsch priorisiert. Ich habe schon ein paar sehr, sehr gute Predictions mir überlegt für unsere Folge, die wir dann zu Neujahr aufnehmen werden oder releasen werden. Und ich glaube, ja, da gibt es, glaube ich, paar lustige Themen. Genau, was wir jetzt diese Woche gesehen haben, um mal das Marktupdate vielleicht so ein bisschen zu erweitern auf ein paar spezifische Sachen.
Bevor du das machst, ja, jein. Also ich glaube, die Frage, die ich jetzt habe, würde den Rahmen sprengen, aber ich will sie schon mal einlocken für irgendwie eine der späteren Folgen, weil du gerade über dieses Flippening Solana Ethereum so angeteasert hast. Und das ist ein Punkt, den ich ganz gerne irgendwann wirklich mal ausführlicher mit dir diskutieren würde, ob du denkst, dass es zwei Produkte sind, die nebeneinander koexistieren werden oder Solana halt wirklich Ethereum ja den Rang ablaufen könnte, weil es halt irgendwie vielleicht superior technology oder whatever ist. Also lass uns da gerne in einer der späteren Folgen mal drüber diskutieren.
Ja. Sehr gerne. Ist auch immer ein bisschen wie so ein Pendel, ne? Also quasi, ich glaube, vor einem Jahr haben alle gesagt, Solana ist tot und bla bla bla, Ethereum und andere Blockchains sind der absolute Shit. Jetzt hast du einen unglaublich starken Run gerade und auch einen Hype rund um Solana auf jeden Fall, der einerseits, glaube ich, gerechtfertigt ist, weil es einfach viel zu stark auch irgendwie totgesagt war. Auf der anderen Seite geht es jetzt natürlich auch wieder auf die Richtung, in die Richtung, wo, also ich lese von Leuten, die sagen, ja, ich werde meinen kompletten ETH-Stack verkaufen, alles in Sol machen und so weiter. Das ist für mich dann schon wieder so die Signale, wo ich denke, okay, vielleicht ist da gerade ein bisschen zu viel Hype schon wieder und das Pendel wird vielleicht dann irgendwann auch mal wieder in die andere Richtung schwingen. Aber das ist jetzt, glaube ich, eher auf den Markt bezogen, was Preise angeht, von der vielleicht eher fundamental, was für oder dagegen sprechen sollte, dass das eine oder dem anderen den Rang abläuft. Also erstmal, glaube ich, grundsätzlich werden wir in der Welt, wo es ganz, ganz viele Chains und ganz, ganz viele Ökosysteme nebeneinander existieren. Also ich glaube, es ist kein reines A gegen B. Aber grundsätzlich, und das ist, glaube ich, vielleicht auch wie nochmal eine Hausaufgabe für dich, nutz mal ein paar DeFi-Apps auf Ethereum oder auch auf Layer 2s und nutz mal ein paar DeFi-Apps im Solana-Ökosystem. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, die Usability ist schon einfach eine ganz andere. Also ich spreche nicht nur über Transaction Fees, sondern es fühlt sich schon teilweise smoother an. Das muss man auch einfach, muss man ehrlich so sagen. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass wir einen Bullrun in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwann wieder sehen, wo auch wirklich neue Leute ins Ökosystem reinkommen, weil das ist ja aktuell nicht der Fall. Also aktuell sind es ja die gleichen Pappnasen, die jetzt quasi die weiter aktiv sind. Dann glaube ich schon, und auf Ethereum die Gas-Fees hochgehen, die sind jetzt schon wieder gestiegen, aber noch lange nicht da, wo sie hinkommen werden, wenn wir wirklich in einem Bullrun sind. Dann glaube ich, gerade für Leute, die mit weniger Budget reingehen, werden die sich Solana anschauen, weil das einfach auch nochmal wirklich signifikant günstiger ist als Layer 2 Blockchains. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen von der Usability, und wenn du magst, können wir da gerne mal, ich kann dir mal drei DeFi-Apps auf Ethereum und vielleicht auf Layer 2s geben und dann auch noch drei auf Solana. Und du nutzt einfach mal, also mal den gleichen Prozess in den Ökosystemen, also sagen wir irgendwie Staking, also Liquid Staking, dann gehst du auf irgendein Lending-Protokoll und dann, weiß ich nicht, machst du noch irgendwie Liquidity Provisioning irgendwo in der DeFi-Welt. Das sind so, hast du so irgendwie den Großteil der Sachen, die man in der DeFi-Welt machen kann, mal abgehakt. Und dann kannst du mal sagen, wie sich das angefühlt hat und wie du das denn beurteilen würdest, was du glaubst, was von der Usability langfristig da gewinnen wird.
Dann lass uns das doch für nächste Woche mal vormerken. Also schick mir mal im Nachgang von dieser Folge.
Ich schick dir Sachen.
Danke. Vielen Dank.
Und das ist schon die perfekte Überleitung, Flo. Denn wenn du das machst, dann wirst du dich hoffentlich vielleicht auch für den einen oder anderen Airdrop im Solana-Ökosystem qualifizieren. Den G2-Airdrop hast du ja leider verpasst, obwohl
und
das,
richtig,
muss man sagen.
Richtig, richtig eklig auch, ne? Ich habe irgendwie gelesen, dass ein paar hundert Euro schon gereicht hätten, um sich für, weiß ich nicht, 10.000 Airdrop-Money zu qualifizieren. Ich glaube, das habe ich bei Max in Blockstories gelesen und das ist wirklich, ich habe schon beschissene Laune gehabt zu dem Zeitpunkt.
Das wollte ich gerade sagen, ist tatsächlich einer der Airdrops, für die es am einfachsten war, sich zu qualifizieren. Du hättest nur, ich glaube, 5 Sol bei denen staken müssen und irgendwie ein paar Tage, eine Woche oder sowas dort halten müssen.
Ich spring kurz aus dem Fenster. Gib mir einen Moment.
Dann hättest du jetzt zwischen 10.000 und 15.000 Dollar an Airdrop bekommen. Genau, der Airdrop ist diese Woche live gegangen. Totaler Erfolg für viele Nutzer. Ich glaube, knapp 10.000 Leute haben sich dafür qualifiziert. Manche haben sogar 6-stellig in Dollar-Terms jetzt da bekommen.
Weißt du, wie viele Bücher ich dafür verkaufen muss? Weißt du das? Also, erzähl
mal. Aber das ist ja nochmal so ein Punkt, den ich machen möchte. Also, ich finde, Airdrops sind immer so ein guter Reminder. Also, man hat das schon im Frühjahr gesehen beim Arbitrum-Airdrop, wenn du dich erinnerst. Da in den Wochen danach waren alle so, hey, cool, Airdrop und Airdrop-Farming und wir machen das jetzt. Und 2 Monate später ist das wieder verpufft und kein Mensch macht es. Und jetzt kommt wieder mal so ein größerer Airdrop um die Ecke und jetzt sind gerade wieder, also meine ganze Timeline auf Twitter ist voll mit cool Airdrop-Farming und juhu, Free Cash. Und in einem Monat ist wieder kein Mensch. Und dann kommt in einem Vierteljahr wieder der nächste große Airdrop und dann sind wieder alle dran erinnert. Also vielleicht wirklich nochmal so die Message. Nutzt einfach diese Protokolle. Es muss nicht mit viel Geld sein. Ich habe irgendwelche Videos gesehen von irgendwelchen Jugendlichen aus, ich glaube, aus Indien oder sowas, die irgendwie wirklich mit irgendwie $50 sich jetzt irgendwie serious money auf G2 und auch auf anderen Airdrops abgeholt haben. Man muss das auch nicht professionell machen, dass man da irgendwie Bots aufsetzt und sonst was, sondern einfach, hey, ich nehme jetzt mal vor, irgendwie im Solana-Ökosystem google ich mal, was sind die 10 größten DeFi-Apps und nutze die einfach mal alle. Und vielleicht dann vor allem die noch keinen Token haben. Das gleiche kann man irgendwie auf Layer-2-Blockchains machen oder sonst was. Das ist wirklich nicht kompliziert, kostet teilweise nicht viel Geld und macht doch einfach Spaß. Also ich finde es auch einfach eine tolle User Experience, einfach diese Sachen auszuprobieren und dann lernt man auch, okay, was funktioniert nicht, was sind vielleicht coole Protokolle, was nicht, und im Zweifel wird man dann auch dafür bezahlt für kostenloses Geld. Also dieses Jahr, und das können wir vielleicht im Yearly Review mal machen, der Weihnachtsfolge, was dieses Jahr schon wieder an Airdrop-Geld ausgeschüttet wurde, also ist komplett insane, und nächstes Jahr wird es noch viel mehr geben, und das ist jetzt schon mein nächster Punkt, den ich sagen wollte. Layer Zero hat jetzt den Airdrop für das erste Halbjahr 2024 announced. Es gibt Spekulationen darum, dass der Starknet Airdrop noch Ende diesen Jahres, wir sind ja schon fast am Ende, kommt oder dann Anfang nächsten Jahres. Es gibt viele neue Layer 1 und Layer 2 Blockchains, die sicherlich auch alle Tokens launchen werden. Also man muss das wirklich nicht übertreiben und dieses Farming betreiben mit 10 Wallets und sonst was, sondern probiert einfach die Sachen aus und dann freut man sich doppelt und dreifach, wenn man dann irgendwie signifikant Geld geschenkt bekommt. Und damit du, Flo, das vielleicht ein bisschen automatisierter machen kannst, habe ich mir mal was für dich überlegt. Und zwar gibt es mittlerweile schon Tools, die das so ein bisschen für dich machen. Weil ich kenne dich ja, du bist ein sehr schwer beschäftigter Gründer, du hast nicht so viel Zeit und du vergisst die Sachen dann wieder. Und deshalb habe ich sowas gefunden, das nennt sich Lootbot. Das werden wir verlinken und ich werde es dir schicken, beziehungsweise wir werden es noch nicht verlinken, ich werde es dir einfach mal schicken, weil ich habe selber noch nicht ausprobiert und ich kann gerade noch nicht, ich will das gerade noch nicht irgendwo.
Und ich darf Versuchskaninchen spielen, ne?
ich will das noch nicht an die Community empfehlen, das kann sein, dass das auch kacke ist, aber Flo wird es mal für uns ausprobieren, meinetwegen fand ich das sogar und dann gucken wir mal, wie gut das funktioniert und ob du dich darüber wirklich für viele Airdrops qualifizieren kannst. Finde ich mal sehr interessant. Finde ich auch interessant zu sehen, dass es da mittlerweile einfach schlaue Entwickler gibt, die das quasi als Service für andere anbieten.
Wild. Wilde Nummer. Aber jetzt bist du schon mal einmal so ein bisschen abgeschweift. Und ich glaube, G2, also weil du es gerade erwähnt hast, ist eigentlich ein ganz gutes Thema, um da nochmal kurz bei zu bleiben. Nicht nur, weil ich irgendwie aus dem Fenster springen möchte, weil ich da, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Euro pro Wallet verpasst habe, sondern weil wir dazu auch eine Hörerfrage haben. Und zwar hatten wir letzte Woche auch schon ein bisschen über Liquid Staking und vor allem auch auf Solana gesprochen. Und die Hörerfrage, die uns jetzt erreicht hat, ist, ob man, wenn man zum Beispiel auf Solana direkt staked oder halt über G2 staked, ob man da dem gleichen Risiko ausgesetzt ist oder ob das da halt irgendwelche fundamentalen Unterschiede geben würde.
Naja, also ich glaube, die Frage lässt sich darüber beantworten, dass wir letzte Woche schon den Vergleich gezogen haben, dass G2 so ein bisschen das Lido von Solana ist. Und Lido haben wir ja schon im Detail besprochen und deshalb, glaube ich, können wir so ein bisschen die Parallelen da ziehen. Und zwar, wenn du mit denen stakest, dann hast du grundsätzlich erstmal ein ähnliches Risikoprofil, wie wenn du jetzt einfach so dein Stake irgendwie delegierst, zum Beispiel an unsere Freunde von Staking Facilities aus München, weil G2 das ja nicht selber für dich verwaltet, sondern auch wiederum an andere Staker delegiert. Das heißt, das glaube ich erstmal ähnlich. Du hast natürlich so ein bisschen zusätzliches Risiko, weil es halt so einen Smart Contract Layer über dieses native Staking gibt, auf den du irgendwie vertraust. Also keine Ahnung, wenn G2 jetzt irgendwie exploited wird und jemand rausfindet, wie man plötzlich 500 Millionen neue G2 Soul mintet, dann verliert dein einzelner G2 Soul natürlich an Wert, weil der nicht mehr 1:1 gebackt ist. Aber das ist, glaube ich, so das Risiko, was man zusätzlich hat. Der Vorteil, den man natürlich hat, ist, dass man ein Liquid Staking Derivat hat, mit dem man dann eben in der DeFi-Welt aktiv sein kann. Und der Vorteil bei G2 ist eben, dass sie ja auch noch diese MEV-Komponente haben, also dass sie im Zweifel langfristig eine höhere Staking-Rendite vielleicht erwirtschaften können, weil sie diesen MEV auf Solana ein bisschen abgreifen können. Und genau, und das der zweite Teil der Frage, Staking mit Ledger, das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz verstanden, weil ich nicht über Ledger stake. Meine Vermutung wäre, dass das einfach auch eine Form von Staking ist. Also du delegierst halt da an jemand anderes. Der Vorteil ist halt, dass deine Tokens auf dem Ledger liegen. Also von daher, das ist im Zweifel immer sicherer, als sie in einer Hot Wallet zu haben. Aber natürlich Liquid Staking, wenn du die Tokens dann aktiv auch in der DeFi-Welt verwendest, bringt es dir nichts, wenn du die irgendwie auf einer Cold Wallet liegen hast, weil dann musst du ja irgendwo aktiv im Netz damit sein. Das heißt, ich würde die Frage so beantworten, grundsätzlich Liquid Staking ähnliches Risikoprofil wie native Staking. Du hast halt so ein gewisses Smart Contract-Komponente, die dazukommt. Und auf der anderen Seite hast du den Vorteil, dass du einen Liquid Staking-Derivat hast. Den Vergleich mit Ledger kann ich nicht so ganz beantworten. Meine Vermutung wäre, dass das halt auch einfach ein normales Staking ist, das halt über Ledger irgendwie stattfindet.
Übrigens, kleiner Hinweis an der Stelle, den wir von einem Hörer bekommen haben, dem guten Thomas Kraus. Der hatte mich auf LinkedIn dazu hingewiesen, dass wir immer so flapsig sagen, hey, deine Coins liegen auf einem Ledger, was im Endeffekt wohl technisch betrachtet gar nicht stimmt, sondern Ledger ist halt im Endeffekt ein USB-Stick für zum Speichern deiner Schlüssel, aber deine Coins liegen ohnehin auf der Blockchain.
Ja, aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn. Ja, schon klar, dass die Coins auf der Blockchain liegen. Okay, ich glaube, es macht trotzdem Sinn, das zu sagen, weil ich glaube, es ist einfacher, das nachzuvollziehen, wenn du diese Unterscheidung hast, sind die auf einer Hot Wallet, auf die auch zugegriffen werden kann, einfacher zugegriffen werden kann, oder liegen die auf einem, liegt der Private Key, und darum geht es ja, also der Private Key ist der Schlüssel für die Coins, liegt dein Private Key verschlüsselt auf einem Ledger, der quasi aktiv von dir ans Internet angestöpselt und entsperrt werden muss. Und dann kannst du quasi Transaktionen signieren von deinen Coins, die auf der Blockchain liegen. Also danke für den Hinweis, aber ich glaube, die meisten wissen, was gemeint ist.
Genau, also ich würde jetzt an dieser Stelle einfach sagen, wir machen weiter so, dass Ledger das Gerät ist, wo deine Coins drauf liegen, einfach weil es sich einfacher sagen lässt, und verweisen dann immer für den Disclaimer auf Folge 88 Minute irgendwas, dass die Leute sich nochmal die richtige Stellung an dieser Stelle anhören können. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen ja Marktupdate gegeben, hast halt irgendwie da erzählt, dass die Leute schwer reich mit Jito geworden sind oder durch halt das Farming von Jito-Tokens. Es gibt aber noch ein paar andere Leute, glaube ich, die diese Woche heftig gejubelt haben. Und zwar habe ich gesehen, dass die Freunde bei Helium auch ein bisschen in die Hände geklatscht haben, oder?
Ja, also generell, und das ist witzig, weil wir über diese Themen hier alle gesprochen haben, die Freunde der Deepins haben diese Woche, glaube ich, in die Hände geklatscht. bei Helium ging es, glaube ich, 400% hoch. Bei Hivemapper, und jetzt halte ich fest, ging es in den letzten 30 Tagen 900% hoch. Also erstmal ganz großes Shoutout an alle Leute, die fleißig Auto gefahren sind mit dieser Hivemapper Dashcam. Ich habe übrigens diese Woche gesehen in unseren Nachrichten auf Instagram, dass nochmal jemand geschrieben hatte. Das ist schon 2-3 Monate her, als wir damals, glaube ich, Hivemapper-Update gegeben haben, dass jemand geschrieben hat, ja, weiß nicht, ob ich mir so ein Dashcam zulege, weil irgendwie der Return on Invest ist jetzt nicht so direkt gegeben. Ich weiß nicht, ob diese Rechnung nach dem 900%-Move immer noch aufgeht, mein Lieber. Nee, Spaß beiseite. Ist natürlich, also ich freue mich für alle, aber wenn ich irgendwelche Honey, also Hivemapper-Token besitzen würde, würde ich die auch spätestens jetzt aus dem Fenster werfen mich freuen. Und bei Helium kann man sich, die Frage ist immer, du fragst ja immer so gerne, woran hat es gelegen? Bei Helium könnte man sich das Ganze darüber erklären, wenn man möchte, dass es ein Update gab, dass dieser Mobile Plan, diese mit T-Mobile? USA. T-Mobile, danke. Den sie mit T-Mobile anbieten in USA, dass der jetzt halt in den ganzen USA verfügbar ist. Also das war ja bisher nur auf Miami beschränkt oder Miami plus Umgebung, weiß ich nicht. Das dann weiten sie jetzt aus auf die komplette USA für $20, was scheinbar ein sehr aggressives Angebot ist. Also du kannst jetzt einen 5G Internet-Flat in den USA haben für $20 im Monat auf deinem Handy. Und das läuft quasi über T-Mobile und switcht dann immer zwischen Helium und T-Mobile, wenn quasi irgendwelche Helium-Hotspots in der Nähe sind. Und das ist natürlich schon interessant.
Also ich glaube, dass vielleicht auch überhaupt nochmal für die Leute, die jetzt mit Helium überhaupt nichts anfangen wissen, Ich kann heute irgendwie nicht reden, das ist eine Katastrophe. Anyways, also für die Leute, die noch nie was von Helium gehört haben, das ist im Endeffekt ein dezentrales Internet, weil die Leute Hotspots aufstellen können und damit anderen Leuten quasi Internet geben können und sie werden da halt in Tokens rewarded und halt um den Internetzugang eigentlich zu bekommen, muss man halt auch diese Tokens wiederum ausgeben. Und diese ganze Nummer hat eigentlich oder ist eins der Paradebeispiele, wo die Leute immer sagen, hey, das ist doch ein toller Use Case für die Blockchain, weil du halt ne, für einen Netzprovider halt irgendwo einen Sendemast aufzustellen, dafür muss es sich lohnen, da müssen irgendwie genug Leute da wohnen und so weiter und so fort, bevor der überhaupt anfängt, sowas zu bauen. Bei Helium geht die ganze Sache halt ein bisschen einfacher, weil der Koordinationsmechanismus dezentral funktioniert. Und wenn du halt entscheidest, für dein Dorf so einen Hotspot aufzustellen, dann ist das erstmal nur eine Entscheidung von dir. Und maybe kriegst du dann halt mehr Kohle durch diesen Hotspot, weil es halt einfach weniger Konkurrenz in der Hinsicht gibt. Und so werden halt ja Anreizmechanismen nochmal vielleicht ein bisschen effizienter ausgesteuert. Ich glaube übrigens, dass dieser Wachstumsmove zu sagen, okay, man macht halt super aggressives Pricing mit T-Mobile zusammen und bietet das halt erstmal flächendeckend an, obwohl es vielleicht nicht alles Blockchain-basiert ist, sondern manchmal bin ich halt ganz normal im Telekom-Netz unterwegs, ist der absolut richtige Schritt, weil wir haben hier auch schon Deep Dive über Helium gemacht, würde ich in die Shownotes auch schreiben, welche Folge das ist, damit ihr es dann wiederfindet. Aber einer der großen Kritikpunkte an Helium ist ja immer, dass es eigentlich nicht genug Nachfrage gibt. Also ja, die Hotspot-Abdeckung ist eigentlich schon ganz gut, aber irgendwie benutzt keine Sau dieses Internet. Und ich glaube, genau so musst du es halt machen, dass du super aggressiv priced, um die Leute halt erstmal darauf zu bekommen und halt auch um jeden Preis halt wirklich so dieses Venture-Game einmal spielen, damit du wirklich globalen Scale hast, die Leute feststellen, okay, das ist echt ganz cool und dann kannst du halt immer noch Preise erhöhen etc. pp. Also es ist halt das alte Venture-Playbook.
Genau, und weil du gerade gesagt hast, dass so viele Leute Helium toll finden, also ich glaube, es gibt mindestens genauso viele Leute, die es ständig kritisieren also ich glaube, wir werden es erst in ein paar Jahren beurteilen können, ob das funktioniert oder nicht, aber ich bin auch bei dir, ich glaube, um dem Ganzen wirklich einen fair Shot zu geben, muss man jetzt das einfach mal aggressiv ausrollen. Und dann sieht man am Ende des Tages, ob das funktioniert, ob die Economics aufgehen oder ob man einfach hier dauerhaft quasi Geld zum Fenster rauswirft für diese günstigen Tarife, die man den Nutzern gibt. Aber ich finde es grundsätzlich cool, also erstmal, dass es jetzt so weit kommt. Also ich meine, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, es gibt jetzt ein US-weites 5G-Netzwerk, was irgendwie zum Teil durch Helium gepowert ist. Finde ich schon krass. Also hätte ich jetzt vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren irgendwie auch nicht gedacht. Also von daher erstmal Hut ab, dass sie da so weit gekommen sind. Und ob das dann alles aufgeht und ob der Helium-Token wirklich langfristigen Wert hat und so weiter, das sind ganz andere Fragen, die wir erst in ein paar Jahren wahrscheinlich beantworten können. Aber auf jeden Fall, um zurück zum Punkt zu kommen, die PIN-Netzwerke auf Solana, vielleicht auch so ein bisschen natürlich mit dem Rückenwind des Ökosystems aktuell, sind diese Woche sehr stark hochgegangen und ich finde es einfach lustig, dass die fleißigen Hive-Mapper-Bienchen, die mit ihrem Auto durch die Gegend fahren, jetzt einfach mal einen richtigen Payday bekommen haben. Das freut mich sehr.
Was ich ganz interessant finde, ist, du hast diesen Punkt in unser Google Doc getan mit Deep Pin Tokens pumpen und direkt darunter steht Pudgy Pinguins pumpen auch. Also hier ist ja einmal diese Woche ist bei dir nur pumpen angesagt oder was?
Naja, also ich weiß nicht, schau auf den Markt. Ich weiß nicht, was nicht. Also Tokens, NFTs, Deep Pins ist alles hochgegangen. Pudgies haben einen ziemlich krassen Move gemacht. Ich musste mal parallel kurz bei Blur nachschauen, wo die jetzt stehen.
Während du das machst, vielleicht halt auch nochmal, um die Hörer abzuholen, die Pudgy Pinguins noch nicht kennen, ist im Endeffekt, wir haben es hier mal als das Disney oder potenzielle Disney der Web3-Welt betitelt, ist im Endeffekt aus einer NFT-Kollektion heraus entstanden, die ja sehr beliebt war. Dann hat ein ziemlich junger Unternehmer das ganze Ding aufgekauft, hat gesagt, ich glaube an diese NFT-Kollektion, während sie am Boden war, und hat auf Basis dessen eine Spielzeugkollektion rausgebracht, mehrere digitale Welten erschaffen und spielt dieses Game ganz gut, Merchandise mit Krypto zu koppeln.
Genau, und ich glaube ehrlicherweise, dieser Slogan von dir, das ist das Disney des Web3, der wird sehr gut altern. Weil ich glaube langsam...
Auch ein blindes Huhn findet man Korn.
Ich glaube langsam langsam sind die auf so einem Punkt, wo das so viel Aufmerksamkeit hat und wirklich eine kritische Masse erreicht hat. Also ich meine letztens auch was gesehen zu haben, die haben jetzt irgendwie... Es gab irgendeinen großen Meilenstein an Social Media Views oder Aufrufen von irgendwie ihrem Content letztens. Und das ist wirklich crazy, was die da, also wie viel Views die auf ihren Content haben. Der Luca Netz, der das gekauft hat, der ist irgendwie in sämtlichen Fernsehshows schon irgendwie zu Gast gewesen in den USA. Und ich glaube jetzt beim Black Friday oder rund um diese Thanksgiving-Aktionen in den USA sind, glaube ich, die Pudgies auch wieder sehr, sehr gut, haben sich sehr, sehr gut verkauft auf Amazon und so weiter. Also diese Vision, NFTs gekoppelt an IP-Rechte, darüber groß zu ziehen mit sehr viel Content, scheint gerade so ein bisschen aufzugehen. Und natürlich, die Kryptowelt wäre nicht die Kryptowelt, wenn es jetzt nicht schon den nächsten Narrativ und Hype um dieses Thema gibt. Und die Spekulation, die es jetzt gibt, also die Penguins liegen jetzt bei einem 10 ETH-Floor aktuell, sind also auch relativ stark hochgegangen. Ich glaube, im Sommer waren sie bei 3,5, sind sie auf 3,5 runter oder sowas. Und die Spekulation, die es jetzt schon gibt, ist, wann die Pudgies den Bored Ape Yacht Club flippen werden, der aktuell bei einem 29 ETH Floor sitzt. Und das wird jetzt nur gerade so ein bisschen belächelt, aber ich bin auch im Camp, mich haben sie gecatcht, ich bin im Camp, ich glaube, wir werden ein Flippening der Pingus sehen im nächsten Jahr. Und das wird sehr spannend. Und last but not least, denk jetzt mal ein bisschen 6, 9, 12 Monate weiter, sagen wir mal, es ist irgendwie wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dem Kryptomarkt. Das ist ja aktuell immer noch nicht so wirklich der Fall. Und du hast jetzt irgendwie hier so niedliche Pinguine und du hast diese unglaublich krasse, weil du bist ja Medienmacher, du hast diese unglaublich krasse Story von diesem jungen Unternehmer, der das Ding gekauft hat, groß gemacht hat. Das ist die Story, auf die sich alle stürzen werden. Und der Typ wird von Fernsehsendung zu Forbes zu sonst wo weitergereicht werden. Und da wird so viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass dass das einfach allein darüber, durch diese mediale Aufmerksamkeit, so ein riesen Success-Case wird. Weil du weißt, wie das ist. Also wenn irgendwie Aufmerksamkeit auf Krypto kommt, die Leute brauchen ja, die wollen ja nicht nur irgendwie Preise reporten, die wollen Storytelling, die wollen Personen. Genau. Und genauso wie sie sich letztes Mal irgendwie Sam Bankman-Fried und sonst wen ausgesucht haben, werden sie sich diesmal vielleicht den guten Luca aussuchen. Und dieser krasse Superbrain, der das irgendwie gekauft hat, groß gemacht hat, jetzt ist alles irgendwie 100x hochgegangen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Und ja, wir werden es sehen.
Eigentlich, ehrlicherweise, wäre das auch ein ganz cooler Speaker für die OMR. Mal gucken.
Mega, mega.
Muss ich mal schauen, wen ich da anrufen kann und hoffen kann, dass der dann da irgendwas klar macht in der Hinsicht. Aber naja, also finde ich eine sehr, sehr coole Nummer. Ich frage mich halt jetzt so ein bisschen, wann wird es den Pudgy Pinguin Kinofilm geben?
Der wird auch kommen. Und es gibt auch Spekulationen schon darüber, ob sie jetzt ein eigenes Computerspiel, so eine Pudgy World, rausbringen. Es gibt Spekulationen darüber, ob sie irgendwann einen Token auch launchen werden und so weiter und so fort. Also du kannst diese Vision schon natürlich sehr, sehr groß machen. Und dann ist es nur eine Frage, springen die Leute auf den Zug auf oder nicht? Und könntest du mir schon irgendwie vorstellen.
Also warum ich dieses Projekt halt jetzt einigermaßen erfolgsversprechend sehe, ist, weil es halt so organisch in der Hinsicht dann auch wieder wächst. Also du hast halt nicht irgendwie am Reißbrett entworfen, so man sollte jetzt mal irgendwie ein Spiel mit Krypto koppeln und so eine Geschichten und dann schustert man da irgendwas zusammen, so ein halbgares Spiel und auf der anderen Seite dann irgendwie so halbgar Blockchain passt da auch nur so halb rein. Hier ist es halt wirklich so, dass es einmal nativ von Anfang an eigentlich gebaut wurde. Also klar, es gab zuerst diese NFT-Kollektion und da gab es halt eine Community herum, aber ich glaube, da wird halt einfach jetzt sehr gut Stück für Stück drauf aufgebaut, dass die Teile auch irgendwie alle nahtlos ineinander greifen. Mal gucken, wie lange sie diese Reise so aufrechterhalten werden, aber wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Eine andere Sache, die mich gewundert hat, während ich unser Doc geschmult habe, war nicht nur die Häufigkeit des Wort Pumpens, sondern auch, dass ich da die Wörter Bitcoin Staking lesen konnte. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil ich mir so denke, also Staking ist ja eigentlich eine Eigenschaft von Proof-of-Stake-Blockchains, also deren Konsensmechanismus, wie Transaktionen auf die Blockchain kommen, halt nicht darüber funktioniert, dass ein kompliziertes Rätsel gelöst wird, also Proof-of-Work, sondern weil es halt irgendwie, du versicherst mit der Kohle, die du hinterlegst, dass die Transaktion richtig ist und wenn nicht, wird dir die Kohle weggenommen. Und Bitcoin ist ja eigentlich als OG der Kryptowährung eine Proof-of-Work-Blockchain. Sprich, da wird nicht irgendwie mit Kohle abgesichert, sondern da, also auch mit Kohle in der Form, dass sie verbrannt wird, weil ganz viele Rechner laufen müssen, die im Grunde genommen ein mathematisches Rätsel lösen. Und wer es zuerst geknackt hat, so nach dem Motto, darf Transaktionen reinschreiben. Und jetzt ganz vereinfacht formuliert, warum hast du Bitcoin-Staking in unser Doc geschrieben?
Genau, weil es eine ganz interessante Funding-Announcement diese Woche gab von einem Startup, die eine Form von Bitcoin-Staking in Zukunft ermöglichen wollen. Aber bevor wir das besprechen, warum das interessant ist, aber also aktuell passiert unglaublich viel in der Bitcoin-Welt und es ist natürlich dann auch wieder etwas, was da ein bisschen in der Community die Gemüter erhitzt. Und auf der einen Seite hast du die Leute, die sagen, okay, Bitcoin, wir wollen keine Innovation, wir wollen kein Bitcoin-DeFi und Ordinals, also diese NFTs und sonst was, sondern wir wollen so raw bleiben wie möglich, weil das ist unser quasi Versprechen. Auf der anderen Seite hast du die Community, die sagt, naja, wir brauchen irgendeine Form von Aktivität, weil in Zukunft müssen wir unsere Miner irgendwie bezahlen und incentivieren. Denn was du ja hast bei Bitcoin ist, dass du eine endliche Anzahl an Tokens hast, an Coins hast, 21 Millionen. Und somit hast du alle 4 Jahre diese Halving-Events, die quasi die Menge an Bitcoins, die als Block-Reward an Miner ausgeschüttet werden, reduziert und die halbieren sich eben bei jedem Halving-Event. Und somit wirst du ja in nicht allzu ferner Zukunft an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, kann ich denn Miner genug incentivieren, dieses Netzwerk abzusichern, wenn die Rewards, die ich ihnen dafür ausschütte, immer geringer werden und gleichzeitig wir aber nicht genug ökonomische Aktivität auf Bitcoin haben, die quasi dann zusätzliches Einkommen für Miner in Form von irgendwie Transaktionsgebühren, die gezahlt werden, erzeugt. Das ist eine große Sorge und ein Thema, was gerade so ein bisschen adressiert wird.
Aber also du hast ja noch gar nicht jetzt beschrieben, was überhaupt die News ist, aber trotzdem an dieser Stelle schon mal eingehakt. Würde sich das Problem nicht von selbst lösen? Also in dem Augenblick, es gibt halt eine bestimmte Anzahl an Bitcoins, die ausgeschüttet wird. Und wenn das jetzt für viele Miner einfach nicht mehr attraktiv ist, dann würden sie nicht mehr meinen. Das bedeutet, dieses Brute-Force-Rätsel, was gelöst werden muss, wird leichter, weil du willst ja alle, weiß ich nicht, 10 Minuten einen Block haben oder sowas. Sodass es halt weniger Leute gibt, die weniger Rechenpower aufbringen müssen, um das zu machen. Und damit lohnt es sich wieder. Und das wird sich irgendwo beim Optimum einpendeln.
Da hast du recht, mit Sicherheit. Das Problem ist nur, damit wird das Netzwerk unsicherer. Ja, also okay. Du sprichst ja letztendlich, also, wenn du dir ganz einfach anschauen möchtest, wie sicher das Bitcoin-Netzwerk ist, kannst du ja schauen, wie hoch ist die Hashrate und was für eine Compute-Power bräuchte ich, um hier quasi eine 51%-Attack zu machen. Und das Ziel muss sein, dass immer mehr Miner oder dass eine wirklich signifikante Menge an Leuten meinen und diese Hashrate hochhalten, weil ansonsten das Netzwerk oder quasi das Security, man spricht auch von einem Security-Budget, das quasi nicht mehr ausreicht, um das Netzwerk irgendwie langfristig abzusichern. Genau, von daher, der Marktmechanismus funktioniert genauso, wie du es beschrieben hast, nur ist die Frage, ob das dann quasi immer noch sicher genug ist. So, und deshalb gibt es schon lange diese Debatte, dass man irgendwo zusätzliche ökonomische Aktivität auf Bitcoin schaffen muss, die quasi diese sich reduzierenden Block-Rewards in der Zukunft ausgleichen. Und warum gibt es grundsätzlich erstmal wenig ökonomische Aktivität? Weil Bitcoin keine Smart-Contract-Blockchain ist, sondern quasi eine Single-Use-Blockchain lange war, wo einfach irgendwie Leute sich Bitcoin oder Satoshis hin und her geschickt haben. Das einfach nicht die Menge an Transaktionsgebühren und Gas-Fees und sowas, was auf Ethereum sich ausgelöst hat. Jetzt haben wir Anfang dieses Jahres schon gesehen, dass mit diesen Ordinals, also mit der Möglichkeit durch Inscriptions NFTs auf Bitcoin oder eine Art NFTs auf Bitcoin zu erzeugen, dass das zu so ganz krassen Spikes in der Netzwerk Usage gezeugt hat, was dann auch wieder natürlich den Minern extra enorm viel Umsatz gebracht hat. Und gerade sehen wir das wieder, also im Moment ist unglaublich viel ökonomische Aktivität auf Bitcoin. Es gibt gerade einen Riesenhype rund um BRC20 Tokens, also quasi diesen Tokenstandard, den es auch auf Ethereum und anderen Blockchain gibt, den hat jemand auch auf Bitcoin quasi entwickelt, rund um Inscriptions, also diese NFTs. Und aktuell verdienen sich die Miner, dumm und dämlich ist, glaube ich, das falsche Wort, aber verdienen enorm gut. Und eigentlich sagen Leute gerade schon ein bisschen, hey, das ist doch ein Weg in die Zukunft. So können wir uns quasi absichern, dass Bitcoin langfristig sicher bleibt. Und natürlich gibt es jetzt auch sehr, sehr viel quasi Innovationen drumherum. Leute bauen irgendwelche DeFi oder denken, dass sie irgendwelche DeFi-Applikationen auf Bitcoin aufbauen können. Leute denken darüber nach, dass sie irgendwelche Side Chains oder so in der Form Layer 2 ist, auf Bitcoin aufbauen können und so weiter. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das finden manche Leute in der Community sehr, sehr gut. Wiederum anderen stößt das sehr stark auf, weil sie sagen, hey, das wollen wir nicht. Wir wollen das digitale Gold sein und nicht mehr und nicht weniger. Und in dieser ganzen Debatte muss man jetzt auch diese News einordnen, Bitcoin Staking. Denn es gab jetzt das Announcement, dass ein Startup mit dem Namen Babylon eine größere Runde geraced hat, 18 Millionen Dollar von führenden VCs in der Kryptowelt. Und was die bauen wollen, ist eine Möglichkeit, dass oder ein Protokoll, was es Bitcoin-Haltern ermöglicht, ihre Coins zu staken oder zu parken, in einen Vault zu parken und wiederum anderen Applikationen oder Blockchains auf dieses hinterlegte Kapital zurückzugreifen, um ihr Netzwerk abzusichern. Das ist quasi die gleiche Idee von Restaking. Wenn du dich daran erinnerst, wir haben hier mal über Eigenlayer gesprochen, die das Ganze quasi auf Ethereum bauen, wo die sagen, okay, wir haben die Leute, die ETH staken und im Moment machen die nichts anderes, als das Ethereum-Netzwerk damit zu validieren oder abzusichern. Die könnten ja auch noch andere Sachen damit machen, weil quasi ETH und die ETH-Staker sind erstmal, sag ich mal, ein Asset, was sich wahrscheinlich viele Applikationen wünschen würden, als ein sehr hartes Asset in Anführungszeichen oder ein valides Asset, um irgendwie Applikationen abzusichern. Bevor ich jetzt als irgendwie neue App meinen eigenen Token launche, der muss erstmal einen Wert bekommen, da muss ich erstmal Leute incentivieren, um das irgendwie zu staken, ich muss irgendwie neue Software dafür rausbringen und so weiter. Warum nehme ich denn nicht einfach schon den vorhandenen ETH-Stake, um mein Netzwerk abzusichern? Vorteil für die ETH-Staker, sie können zusätzliche Rendite dafür erwirtschaften, Vorteil für neue Applikationen, sie können sehr schnell so ein Security-Budget bootstrappen. Und die gleiche Idee nimmt jetzt quasi Babylon und sagt, okay, ihr macht das mit ETH, aber der wirklich harte Asset in der Kryptowelt ist Bitcoin. Warum machen wir das Ganze nicht mit Bitcoin? Und warum geben wir nicht Bitcoin-Haltern eine Möglichkeit, zusätzliche Rendite oder Yield auf ihre Bitcoins zu erwirtschaften? Das ist aktuell nicht möglich, mehr oder weniger. Und andere Applikationen können quasi auf diese Bitcoins zurückgreifen, um ihr Netzwerk abzusichern. Das ist quasi die Idee. Und das ist das, warum vielleicht in Zukunft wir irgendwann mal von Bitcoin-Staking sprechen werden. Das glaube ich, das alleine ist ein Wort, wo es wahrscheinlich 2/3 der Bitcoin-Community irgendwie schlecht wird und die anfangen werden zu kotzen. Aber vielleicht ist das eine Realität, die wir schon sehr bald sehen werden. Und ist, glaube ich, grundsätzlich sehr spannend. Ich habe noch keine finale Meinung dazu. Ich bin eigentlich eher so ein bisschen im Lager, dass ich sage, okay, ich glaube, die große Value Proposition von Bitcoin ist wirklich dieses unveränderliche. Ich kann darauf vertrauen, dass das Protokoll in 100 Jahren noch so läuft wie heute und dass da nicht viel dran rumgewurschelt wird und sonst was. Gleichzeitig sehe ich schon dieses Problem mit dem Security Budget, dass das in Zukunft wahrscheinlich schwieriger wird, Miner zu incentivieren. Und somit brauchst du wahrscheinlich irgendeine Form von Innovation. Gleichzeitig sehen wir gerade, dass wenn du diese Türen zur Innovation öffnest, dass die Leute halt alles damit machen und gerade pumpen irgendwelche komischen BRC20 Tokens und Leute bauen irgendwelche Bridges von Bitcoin rüber und sonst was. Und das ist halt jetzt schon wieder so ein bisschen so wilde Auswüchse. Aber grundsätzlich diese Idee auch von Bitcoin Staking finde ich ganz interessant und könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, wenn das erstmal live geht und wenn eine kritische Masse an Bitcoinern anfangen, ihre Coins dort auch zu staken und sagen wir mal irgendwie 3-5% Rendite drauf im Jahr verdienen, dann werden, glaube ich, die anderen auch irgendwann nachziehen. Ich glaube, das ist dann, also diese Yield ist zu juicy, um sie nicht mitzunehmen.
Also ich habe mehrere Gedanken dazu. Der erste ist, ich finde es krass, dass man Startup heutzutage immer noch Babylon nennen kann, weil ich hätte gedacht, der Name ist schon 1000-mal vergeben, aber anyways. Der zweite Punkt, den ich dazu habe, ist, ich verstehe überhaupt nicht, also Nummer eins, super coole Lösung, es hat irgendwie für mich sehr viel Sinn ergeben, wie du das gerade gepitcht hast, aber ich verstehe nicht, warum die Leute sich so daran stören, an diesem Innovationsgedanken. Also so dieses, von wegen Bitcoin soll raw bleiben und damit irgendwie pure und was weiß ich. Hey, ganz ehrlich, wenn Bitcoin das digitale Gold sein möchte, dann soll sich es auch wie Gold verhalten. Und Gold wird nämlich auch nicht nur in Schatzkammern gebunkert. Es ist überhaupt kein Problem, dass daraus Schmuck gemacht wird, dass es in der Industrie eingesetzt wird und so weiter. Es ist, also, natürlich ist ein Großteil des Goldes heutzutage nicht in der Industrie eingesetzt, sondern es wird primär als Anlageklasse betrachtet. Aber das hat dem Narrativ nicht geschadet, dass es auch eingesetzt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und was man gerade sieht, was ja sehr interessant ist, es gibt diese Meinung, es gibt gerade, glaube ich, auch wieder heftige Diskussionen der Bitcoin-Community darüber. Aber was du halt siehst, es ist ein Public Good, es ist quasi niemand kann das beeinflussen. Du kannst es nicht verbieten. Ne? Also quasi, die Leute haben angefangen, jetzt damit rumzuexperimentieren und ja, was willst du machen? Was passieren könnte, also wir können es mal so ein bisschen in die Zukunft versuchen zu schauen, was passieren könnte, ist, dass wir in Zukunft eine Hardfork bei Bitcoin sehen, dass sich quasi die Community so stark daran aufreibt, dass die ein Teil der Community sagt, okay, wir machen eine Hardfork, wir hardforken quasi Bitcoin dahingehend, dass wir quasi diese Upgrades, was war das letzte, ich glaube Taproot oder keine Ahnung, es gab jetzt ein, zwei Upgrades, diese ganzen Sachen erstmal ermöglichen, die nehmen wir wieder zurück und wir machen quasi Bitcoin ohne DeFi, Bitcoin ohne Ordinals, also ohne NFTs und diese ganzen Späße, wir machen das weiter und der andere Teil der Community wird sagen, nee, wir bleiben quasi bei dem, bei diesen.
Wird dann genauso eine Nullnummer wie Ethereum Classic.
Naja, so. das ist die Frage. Also langfristig, glaube ich, ja. Langfristig wird es sich aufteilen, wird es eine starke Chain geben, aber wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen. Es gab ja mehrere Bitcoin-Hardforks und da gab es dann schon erstmal eine gewisse Zeit, wo dann beide signifikant getradet haben. Der Vorteil für alle Bitcoin-Halter wie mich ist erstmal, dass du dann zwei Tokens bekommst. das ist quasi auch eine Form vom Airdrop. So, das ist das eine, was ich durchaus sehen könnte, ohne dass ich wirklich überhaupt nicht tief in der Bitcoin-Community drin stecke. Aber wir haben es einfach in der Vergangenheit oft gesehen und aktuell gibt es da, glaube ich, wieder sehr, sehr viel Diskussion rund um dieses Thema. Die zweite Sache, die interessant ist, ist jetzt hinsichtlich der Miner. Also einmal für deinen Ex-Kollegen Noah, du bist ihm ja nicht treu geblieben, schau dir doch mal die Bitcoin-Mining-Stocks an, weil viele der Bitcoin-Miner sind publicly listed. Und wenn wir jetzt wirklich, und das steht ja gerade so am Anfang, wenn wir jetzt wirklich am Anfang von dieser Bitcoin-DeFi-Welle stehen, dann werden wir über die nächsten Monate und Jahre sehr viel höhere Transaktions- oder sehr viel höhere Umsätze für die Miner sehen, die quasi bisher nicht möglich waren, was dazu erstmal führen sollte, dass die viel profitabler sind. Und der zweite Effekt, der ist nicht nur für Noah relevant, ist, dass vielleicht Bitcoin-Miner nicht mehr so stark gezwungen sein werden, ihre Mining-Rewards am Markt zu verkaufen, direkt um ihre Kosten zu covern, sondern viel opportunistischer zu verkaufen, wenn sie glauben, dass der Markt halt irgendwie überhitzt ist. Und das könnte signifikant den Verkaufsdruck am Markt reduzieren. Also aktuell ist es ja so, dass Bitcoin-Miner schon immer wieder auch abverkaufen müssen, weil sie einfach signifikante Kosten haben, um ihre Operations am Laufen zu lassen. Wenn ich jetzt aber zusätzliches Einkommen generieren kann und dann kann ich vielleicht meine Mining Rewards ein bisschen strategischer verkaufen. Und,
aber diese zukünftigen Rewards, also auch die ich mehr als Yield dann bekomme, die kriege ich ja auch in Krypto. Also die müssen auch verkauft werden. Das heißt, bei dir ist es eigentlich nur timing-wise, dass du sagst, okay, du hast halt in einem Hype-Cycle hast du halt unterm Strich mehr Rewards, verkauf sie halt da, dann hast du Cash-Reserven für nicht so gute Phasen und dann musst du nicht genau in die Phasen reinverkaufen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, oder?
Richtig, okay. genau, richtig. Das ist das Thema. Genau, und ich weiß nicht, ich meine, ich habe mir noch nie in meinem Leben irgendeinen Bitcoin-Mining-Stock angesehen, aber ich weiß nicht, wie effizient das gerade eingepreist wird, dass die jetzt schon wieder mehr verdienen und so weiter.
Also ich habe witzigerweise, bevor du Noah ins Spiel gebracht hast, habe ich mal geguckt auf, ich habe jetzt hier einfach nur Marathon Digital Holdings Aktie eingegeben bei Google und sehe hier, dass die seit Jahresanfang wohl 323% gemacht hat. Also wäre kein schlechtes Geschäft gewesen. Nichtsdestotrotz bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was sowas angeht. Also wir haben das jetzt gerade auch in dem Downturn gesehen, dass halt viele dieser publicly listed Companies ernsthaft in Probleme gekommen sind. Und da reden wir halt auch wirklich ums Überleben. Teilweise sind die Firmen auch pleite gegangen und das führt halt natürlich auch so, dass du jetzt hier diese krassen Kursanstiege hast. Das ist nicht, weil alle irgendwie die Zukunft super rosig sehen, sondern weil du halt im Zweifel, ja, okay, endlich der Konkurs ist vom Tisch und dann erholt sich so eine Aktie auf die normale wirtschaftliche Kapazität, die sie vielleicht hat. Aber ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt mich halt irgendwie in diesem Space engagieren will, wären Mining Stocks für mich nicht zwangsläufig das Naheliegendste. Plus, du musst halt auch sagen, es gibt da draußen sehr viele, also ich weiß nicht, ob das ein Bull oder ein Bear Case ist, aber viele Fonds, die halt irgendwie an ja, Publikum gerichtet sind, also sprich auch an Privatanleger, die diesen Bitcoin-Narrativ oder den Krypto-Narrativ als solches verkaufen dürfen oder wollen, die dürfen gar nicht so 100% Exposure in Tokens machen. Also wenn du jetzt irgendwie einen klassischen ja, Publikumsfonds hast, dann gibt es bestimmte Regularien, der zum Beispiel sagt, in dieser und dieser Klasse darfst du nur 10% überhaupt in Tokens als solches investiert haben und der Rest muss halt in Aktien investiert sein, die halt von mir aus crypto-related sind und deshalb sind solche Miner und so häufig ein Vehikel für solche Publikumsfonds, sich halt indirekt irgendwie am Space zu engagieren und das könnte halt auch so ein, also irgendwie ist es gut, weil es Kaufkraft reintreibt in diese Aktien, aber gleichzeitig ist es natürlich auch der heftigste Bubble-Indikator, weil, wenn du verstehst, was ich meine.
Verstehe ich. Also da in dem Bereich kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch nochmal verschiebt, wenn jetzt diese ETFs live gehen, oder? Weil, wenn ich jetzt bisher vielleicht irgendwie Mining-Stocks kaufen musste, kann ich in Zukunft quasi auch einfach Bitcoin-ETFs kaufen.
Korrekt.
Und das wird vielleicht ein bisschen den Kaufdruck daraus geben. Naja, aber ich glaube, was hier wirklich interessant ist und was, glaube ich, ein Thema ist, was uns die nächsten Monate, Jahre wahrscheinlich noch stark begleiten wird, ist jetzt diese Bitcoin-DeFi-Gedanke, der wirklich relativ neu ist, auf jeden Fall jetzt dieses Jahr sehr, sehr stark aufgelebt ist durch diese Ordinals, durch diese NFT-Geschichten. Und ich glaube, ja, das wird sehr interessant sein, auf jeden Fall.
Finde ich gut. Ich würde sagen, let's call it a Folge. Wir sind eigentlich soweit durch mit dem, was wir uns vorgenommen haben. An dieser Stelle halt auf jeden Fall nochmal der Hinweis, nutzt die Chance, bewertet uns auf Apple. Da habt ihr diese Woche nicht nur unsere Dankbarkeit sicher, sondern auch die Chance auf ein Ledger, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Ledger. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify bewertet. Da kann man jetzt nichts schreiben, da muss man einfach nur ein Sternchen machen oder sowas. Wir würden uns auf jeden Fall auf beiden Plattformen über Bewertungen freuen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Hörerfragen, Kritik, Feedback oder was euch sonst so auf dem Herzen liegt, an unsere Social-Media-Kanäle schreibt. Das ist allescoin-pod, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Wir sind natürlich auch über LinkedIn erreichbar, auch wenn meine Response-Time da manchmal etwas verzögert ist. Aber ich gebe mir Mühe, gelobe Besserung. Und Julius, ich freue mich sehr, dass wir hier nächste Woche wieder in alter Frische quatschen und dann die nächste Chance auch fürs nächste Ledger auf die Hörer wartet.
Sehr schön. Mach's gut, Flo. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.